But as far as I have been pursuing discussions with Mark Rees, the newness that he is tackling at is more on the social networking level, that is not about the physical impact we get from media, but that it is things that are not on the surface but happening more on the deeper layers of our consciousness. Hopefully I'm right. So, and his talk will be about the art of sharing. That means that we share experiences with others and we share them also in our own mind. And I still have to get your CV out of my stack here. And Mark Rees is somebody who has been working in that field as a theoretician and a practitioner of introducing this art of sharing in the environment of the art scene and society, the cultural society, since the early 90s, because he has been writing about the net and its aesthetic and social functions, but he has also been running a net platform, one of the early ones, the Thing Vienna, and this is a platform that now Gunther Reisinger and I have received as a donation for the Institute as one of the example of early Austrian community systems, and that we want to bring it back, or we already brought it back to the net, but we want to also comment on it and make it visible in historical importance in relation to the environment of net art of the early 90s, because otherwise these things will get lost. I will talk about that later on. So you have this practical experience in the art of sharing, and you have a theory of the art of sharing. Your other fields of a publication and research are very early on the cinema in relation to theories, for example, of Deleuze, before the big Deleuze hype took off. Then you coined the term of geoaesthetics versus topoaesthetic, which you linked already in 2000 to some practice of net art in relation to the work of some artists of the time. And you're interested in the spatial arrangement of knowledge, the metaphor of space, which at the same time you often criticize with these two concepts of geoaesthetic and topoaesthetic. And your most recent publication is about dating culture online, which was published in connection with a symposium you organized in Salzburg last year. And currently Mark is teaching at the Academy of Visual Arts in Leipzig. To make it more precise, he holds the position that I used to hold there. So it's a very much a pleasure for me to have you here now.
Ja, guten Tag. Vielleicht einige von Ihnen werden in Kassel gewesen sein, auf der Documenta. Ich war vor kurzem dort, vor ein paar Tagen. Und bekannt ist ja, dass diese Documenta 12 keine einzige Medienkunst, keine einzige Netzkunst kennt. Und natürlich muss man die Frage stellen, warum das so ist, warum es auf dieser Ausstellung keine Medienkunst gibt. Und dann kann man natürlich zwei Argumente versuchen, stark zu machen. Das eine Argument wäre, dass man sagt, naja, das ist eine Frage des Geschmacks. Die Kuratoren haben nun mal einen anderen Geschmack. Und das Internet hat nun mal auch seine eigenen Farben. Da kann man nicht schnell mal ein dunkelgrün oder ein dunkelrot aufziehen, um es bunter zu machen. Zum anderen könnte man aber argumentieren, naja, das Internet ist vermutlich doch auch in seiner Entwicklung woanders angekommen, denn quasi in der Kunst, denn dass es noch in der Kunst sich aufhalten würde. Und das wäre eher so ein Versuch, eine Annahme, eine These von mir, dass das Internet sich im Laufe dieser vergangenen Jahre sukzessive aus dem Kunstprozess herausgezogen hat oder herausentwickelt hat. Insofern werde ich sozusagen mit drei Kapiteln versuchen, das in irgendeiner Weise jetzt auch einzuholen, diesen Gedanken. Der erste Teil wird eher der Versuch sein, einer Definition, was eigentlich Netzkunst, Medienkunst in meinem Verständnis ist. Das zweite wird eine kurze Empirie sein. Ich werde Ihnen ganz frühe Netzkunst zeigen, wo ich finde, dass es ganz sinnvoll ist, sich diese Anfänge wieder zu versichern. Und das dritte wird sein, im Sinne dieser Setzung, die an mich herangetragen wurde, also die Mediensetzung, die konstitutive Setzung des Mediums, werde ich Ihnen zwei Eigenschaften vorstellen, die in meinen Augen sehr prägnant für das Medium Internet sind. Gut, schnell zum Ersten. In diesem Zitat, ein relativ altes Zitat, nun auch schon von Qin Yangblut, sind für mich zwei Dinge sehr wichtig. Das eine ist dieser Aufruf, Autonomous Reality Communities zu schaffen, und zwar mit eben Telekommunikationstechniken, wie man das damals noch genannt hat. Und das zweite ist eben der pointierte Schlusssatz, Geographic Communities are for ants and termites. What matters for humans is consciousness, ideology and desire. Gut. Ich beginne also jetzt kurz Ihnen meine Sicht auf die Netzkunst offenzulegen. Was mich an Netzkunst im Allgemeinen, was mich an Medienkunst im Allgemeinen und an Netzkunst im Besonderen interessiert, ist, welche Spuren sie anbieten, die Eigenlogik eines Mediums zu erkennen. Ein jedes Medium verfügt über eine Eigenlogik, die zu erkennen für ein jedes Verstehen seines individuellen Gebrauchs und seiner gesellschaftlichen Funktion notwendig ist. Die Befragung der Eigenlogik eines Mediums ermöglicht allererst die Kritik an der Macht- oder Systemlogik, der sich das Medium unterwerfen muss, ebenso wie das Befragen der Eigenlogik das Begehren nach diesem Medium fundiert, also nach dem Gebrauch des Mediums. Medienkunst arbeitet an diesem Erkennen der Eigenlogik entlang einer Ästhetik des Medialen, will sagen, Medienkunst ist Arbeit an der Erscheinung von Erscheinung. Das Mediale, also alles Technische, Apparative, Dispositive, das ästhetische Phänomene erzeugt, Bilder, Töne, Bewegung und Übertragung, Rezeption und Kontext, hervorbringt, dieses Mediale wird ausgehend von seiner eigenen ästhetischen Praxis in Kunst überführt, wird in verschiedene metaästhetische, ästhetisch selbstbezügliche Prozesse transferiert. Medienkunst ist in diesem Verständnis Kunst, die sich mit Medien auf Medien bezieht. Und Netzkunst ist Kunst, die sich im gestalteten Ausdifferenzieren der Eigenlogik des Netzes auf das Netz selbst bezieht. Netzkunst lässt also das Netz, man könnte sagen, zu sich selber kommen. Alle Überlagerungen mit ökonomischen, politischen oder auch subjektiven Kräften werden in netzkünstlerischer Absicht stets von der Eigenlogik des Netzes aus besprochen. Kunst als ästhetische Disziplin ist also stets auf einen Erkenntnisprozess ausgerichtet, auf ein im Sinne der frühen ästhetischen Theorien sinnliches Erkennen von Welt. Medienkunst lässt das, worauf sie sich bezieht, das jeweilige Medium also, anders, umfassender erkennen, als sein alltäglicher Gebrauch dies ermöglicht. Der künstlerische Gebrauch eines Mediums evoziert, könnte man sagen, eine luzide Sinnlichkeit, die vieles an diesem Medium in seiner eigenen Sprache erkennen und verstehen lässt. Das Singuläre von Netzkunst ist meines Erachtens, dass der künstlerische Gebrauch des Netzes eine diskursive Sinnlichkeit hervorbringt, die in ihrer Ambivalenz, das muss Ambivalenz sein, diskursive Sinnlichkeit, die in ihrer Ambivalenz das Netz selber aber präzise wahrzunehmen erlaubt. Denn das Netz ist in einem ganz allgemeinen Sinn kein Darstellungsmedium, kein Mitteilungsmedium, sondern ein soziales, ein kommunikatives, ein diskursives Medium. Netzkunst reflektiert also diese, könnte man sagen, Kunst der Kommunikation des Netzes, reflektiert die Kunst der Begegnung, des Austauschs, des Teilens, des vielleicht Social Engineerings des Netzes. Die Annahme ist, dass Netzkunst auf dieser Basis das Gemeinschaft- und Zivilwerden der Netzuser demonstriert, manifestiert. Lassen Sie mich das nun mit den ersten netzkünstlerischen Akten belegen, sozusagen im Vorhof des Internet, im gewissen Sinne ein Pre-Internet-Art, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, was einige von Ihnen auch kennen, was mir aber wichtig ist für meine Argumentation. Mitte der 70er Jahre begann die künstlerische Nutzung von Telekommunikation im Sinne der Eigenlogik von Telekommunikation. Dokumentiert sind diese Projekte unter anderem in der 1984 veröffentlichten faszinierenden Publikation Art and Telecommunication unter der Redaktion von Heidi Grundmann. Das erste Beispiel, was in dieser Publikation angeführt ist, ist, ich zitiere das jetzt aus diesem Katalog einfach, folgendes. The first live two-way satellite video transmission by artists took place between East and West Coast USA in 1977, vor genau 30 Jahren. Through two-way demo, the send-receive satellite network, the Center for New Art Activities and the Franklin Sand Art Center, all of New York, collaborated with a large number of artists in a NASA-sponsored three-day demonstration using the jointly owned US-Canadian Hermes CTS satellite. The experimental exchange was simulcast to an estimated 25,000 cable TV viewers in San Francisco and New York. Das heißt, dieses erste, vielleicht erste, einer der ersten großen Telekommunikationskunstprojekten, wo es auch keine Dokumentation gibt, keine Bilder gibt, keine Aufzeichnungen gibt, wie von allen diesen Projekten keine Aufzeichnungen existieren, haben begonnen zu arbeiten, tatsächlich zunächst einmal im Sinne einer Übertragung. Das heißt, wichtig ist eben in diesen Projekten, dass es gelingt, verschiedenste Orte, verschiedene Akteure miteinander zu vernetzen. Two-way transmission, send-receive network ist von Belang. Es geht vor allem um ein experimental exchange. Das heißt, das Tauschen ist wichtiger und wenn man genauer hinschaut, ist offensichtlich, es wurde auch vor allem getauscht um des Tausches willen, nicht um jetzt umfassenden, komplexen Content zirkulieren zu lassen. Das ist das Cover dieser Publikation, bezeichnenderweise mit einem ganz alten Display. Dann würde ich gerne kurz auf diese zweite vielleicht oder eine der weiteren früheren Projekte zukommen, das sich nennt eben Conference, Artists' Use of Telecommunication, 1980 initiiert in San Francisco. Wieder ein kurzes Zitat. Via the IP-SHARP Timesharing Network and a conference telephone link, the Conference of the Artists' Use of Telecommunications brought together artists and groups in 8 cities in Austria, Canada, Japan and USA to discuss and explore ideas pertaining to satellite and slow scan. Das waren damals diese sozusagen einzig verfügbaren Techniken der Übertragung, slow scan und eben Satellitenkommunikation. It featured a panel of leading artists and art critics, including Bill Bartlett, David Ross, Gene Youngblood und Douglas Davis. Dieses Projekt finde ich insofern sehr prägnant, da es sich eben tatsächlich nicht Kunstprojekt nennt, sondern eben Conference, also eine Konferenz, an denen Künstler beteiligt sind, Künstlerinnen beteiligt sind, und zwar als Ziel des Projektes. Das heißt, die Konferenz war, wenn man so will, das künstlerische Werk, war sozusagen das Zeichen einer ästhetischen, einer ganz neuen ästhetischen Praxis. Und wenn man das jetzt anschaut, sozusagen alte und neue Kunst, wenn das erste Zeichen einer neuen Kunst sind und diese Kunst sich selbst als Konferenzkunst bezeichnet, dann ist es offensichtlich, dass das Denken einer Konferenz dem alten Denken einer Differenz natürlich widerspricht. Das heißt, das alte Kunstdenken, das ja aus der Differenz heraus arbeitet, im Sinne eben eines genuinen, künstlerisch singulären Prozesses, mit einem auch als solchen identifizierbaren, singulären Werkes, das wird hier vollkommen verworfen zugunsten eben einer Konferenz, einer Teilnahme, einer partizipativen, wenn man so will, Exploration dieses neuen elektronischen Raumes. Ein Beispiel, was viele von Ihnen auch kennen werden, ist im gleichen Jahr Kit Galloways und Sherry Rabinovichs Hole in Space. Oh, Entschuldigung, da habe ich noch das hier für Sie. Das war sozusagen die Ankündigung für diese Konferenz eben. Da steht auch alles, was ich jetzt vorhin vorgelesen habe. Das war jetzt didaktisch eher unklug von mir, das so zu machen. So, da haben Sie noch einige Beispiele auch von den angeschlossenen Positionen eben. Das wäre so eine Art Slow Scan, wie sie damals übertragen wurden. Ja, dann, dann erzähle ich Ihnen das von der Hole in Space Sache einfach mal so. Die Installation, man könnte sagen, das war eine der ersten großen Netzinstallationen, ist insofern sehr markant, als sie eben zwei Städte, New York und San Francisco, Los Angeles, miteinander verbindet und Folgendes schafft. In 1980, Kit Galloway and Sherry Rabinovich presented Hole in Space, a communication sculpture connecting New York and Los Angeles. In both cities, monitors and cameras were installed in storefront windows so that the crowds could communicate by image and voice. Each group saw only the opposite group. And because neither crowd could see itself, there was little inhibition restraining participation. Without really thinking about it, the numerous participants were utilizing telecommunication via satellite and were defining an artwork. Gut, dann vielleicht zum nächsten. La plissure du texte. Eine Arbeit, die vielleicht ein bisschen noch anschließt an Ted Nelsons Idee eines Hypertextes. Eine Arbeit, die von Roy Ascott initiiert wurde. Und es gab da einige Projekte, die ähnlich funktioniert haben. La plissure du texte ist eigentlich eine Arbeit an einem unendlich fortgeschriebenen Text, und zwar fortgeschrieben von eigentlich auch potenziell unendlich vielen Autoren. La plissure du texte, also dieses eigentümliche Falten, wenn man so will, einer Linearität, einer Sequentialität des Textes zugunsten eben von vielen Falten, vielen Autoren, die diesen Text als Kollektiv hervorbringen. Die Formeln dafür sind natürlich Distributed Authorship. Ascott nennt die Sache Planetary Fairy Tale. Wichtig ist also wiederum sozusagen die Gemeinschaft, die Community, die eben diesen Text via Telematic Networks herstellt. Das ist die Ankündigung von dieser großen, mehr oder weniger kosmoliterarischen Aktion in Paris verortet, aber eben an vielen Orten auch dann gezeigt. Beziehungsweise, das wäre so ein Beispiel einer solchen Textform. Sie sehen, es geht sehr stark um Dialoge, aber auch um eigentümliche sozusagen Grafiken, die ausschließlich mit Textzeichen eben produziert werden. Ja, dann auch eine ganz wichtige Arbeit wesentlich initiiert von Robert Adrian X. 1982, The World in 24 Hours, die Welt in 24 Stunden, eine wiederum Kollektivarbeit, wiederum eigentlich auch ein Projekt, das im Dienste mehr oder weniger von einer weltweiten Kommunikation stand und wo ich jetzt nur Folgendes kurz zitieren will aus dieser Publikation. This telecommunications program by artists was, like other such events in the past, intended to develop techniques for individual, personal use of existing telecommunications technology. Also es ging nicht so sehr darum, dass man hier sozusagen das singuläre Tool, also die Signatur sozusagen eines Künstlers weltweit verstreut übers Netz wahrnimmt, sondern es ging eher darum, tatsächlich Tools für alle zu entwickeln. Das heißt, im Prinzip ein Massenmedium zu konzipieren. In a letter to the participants, written in December 1982, 2 months after the event, Robert Adrian had this to say, quote, telecommunications by artists or anybody only, or anybody, only gets really exciting when carried, but on a global scale. But the price is all the pain and problems of language and cultural differences, time zones, networking and nightworking. On balance, I think it is worth it. Looking through the material received, one can feel a new kind of art developing. A new medium. Das ist die Programmleiste, sozusagen Schedule von dieser 24-Stunden-Welt. Und Sie haben hier so ein Beispiel für so einen Fluss, einen Dialogfluss sozusagen zwischen den einzelnen Akteuren. Oder eben zum Beispiel auch wiederum mit Telefax übertragen solche, wenn man so will, Anordnungen der Kommunikation. So, dann ein letztes Beispiel, Telephone Music, Wien Cover 4. Das ist insofern interessant, da es eben jetzt wegzieht vom Text, von der Schrift hin zu einem, wenn man so will, musikalischen Raum, einem Raum, der ausschließlich quasi zwischen musikalischen Quellen quasi funktioniert. Und Ich möchte dazu nicht so viel sagen, vielleicht, dass wir uns das hier noch anschauen. Da sehen Sie die einzelnen Protagonisten in diesen verschiedenen Städten eben, die eben zugespielt haben. Sie sehen auch die Länge sozusagen, Sie sehen auch, ob es ein Live-Video dazu gab, ob eben nur ein Streaming, wie man das heute nennt. Und diese Erfahrung sozusagen eines temporären, wenn man so will, ästhetischen oder sogar multiästhetischen Raumes, war eben zu dem Zeitpunkt immer auch gekoppelt an so etwas wie einer ganz fundamentalen sozialen Experience, Social Experience der Künstler sozusagen unter sich. Mona Hartum, interessanterweise auch damals dabei, mit eben einzelnen Bildsequenzen, Videosequenzen, die gleichzeitig ins Netz auch eingespielt wurden. Das heißt, das Multi, wenn man so will, das Multimediale ist eben auch da bereits wesentlich angelegt. So, das wären jetzt mal ein paar Spuren von dieser frühen Netzkunst, die meines Erachtens sehr schön demonstrieren, die sehr schön ihre Arbeit, wenn man so will, an der Erscheinung von telematischen Erscheinungen demonstrieren. Diese Netzkunst ist Arbeit an kollektiven Produktionsprozessen, diskursiver Phänomene, könnte man sagen. Also kollektive Produktionsprozesse, diskursiver Phänomene. Mit den Möglichkeiten von Übertragungs- und Kommunikationsmedien. Sie betreibt diese frühe Netzkunst gleichzeitig, könnte man sagen, eine Ästhetisierung ihrer User, also in dem Fall eben der Künstler, Künstlerinnen, heute von allen. Und zwar, da diese User vor allem als Schriftkörper oder Bildkörper oder Musikkörper im elektronischen Raum existieren. Gerade in Relation zu dem exzessiven Gebrauch von Schrift, Text, was man ja bis heute auch verfolgen kann im Internet, kann man mit einer Formel von Walter Benjamin behaupten, dass Netzkunst am Dechiffrieren einer unsinnlichen Ähnlichkeit arbeitet, die die User von Messaging Boards, Chatrooms, Blogs und so weiter mit ihren Schriftkörpern bis heute charakterisiert. Eine unsinnliche Ähnlichkeit. So. Ich werde nun in zwei kurzen Schritten herausarbeiten, das, was ich nenne, die stabilen Qualitäten des Netzes, im Gegensatz zu dem, was Lev Manovich vorher ausgeführt hat, gehe ich davon aus, dass es sehr wohl stabile Qualitäten gibt. Die kann man auch die ontologischen Qualitäten nennen, sei es drum. Die eine Qualität wäre für mich das Virtuose. Kann ich ungefähr die Zeit haben? Ich bin nämlich, ich denke, ich werde überziehen. Okay. Das Virtuose. Also es geht um diese Setzungen. Aus der Sicht einer kritischen Kulturtheorie ist das Netz Spiegelbild einer, wie man das nennt, postfordistischen Ökonomie. Nicht, weil es als konkreter Markt sich gefügig zeigen würde, sondern weil seine Struktur einer der substanziellen Eigenschaften dieser Ökonomie paradigmatisch ausstellt. Wieso? Tätig sein im Netz oder aktiv sein im Internet meint Produktion von Kommunikation mittels Kommunikation. Also eine Produktion, die nicht von ihrer Herstellung zu trennen ist. Ein Akt also, der seine Erfüllung nicht in einem Werk, sondern in sich selbst findet. Also in sich als Akt, als Aktion findet, als Akt des Kommunizierens findet. Ich nutze hier die Überlegungen von Paolo Virno in seinem Buch Grammatik der Multitüde. Diese Netzakte sind, und das kennen Sie alle, weil Sie das tagtäglich auch selber vollziehen, diese Akte, über die ich hier rede, diese Netzakte sind die des Sprechens, der Sprache, genauer die des geschriebenen Sprechens, der Textualisierung der Rede. Die Schrift, der Text, sind insofern kein in sich abgeschlossenes Werk, als sie beständig sich erweitern, verändern, Performance bleiben, nicht zu einer endlichen Aussage gerinnen. Das Netz, könnte man sagen, stellt die Potentialität der Sprache des beliebigen Sprechens aus. Das Netz ist ihre Poesis wie ihre Praxis. Zudem setzt die Tätigkeit des Sprechens die Anwesenheit anderer voraus, benötigt also ein Publikum, ist also stets auch eine Definition von Öffentlichkeit. Und sie weist sich als eine aus, die grundlegende Vertrautheit mit dem, was man Kontingenz nennt, hat, also mit Unvorhersehbarem, mit Unplanbarem. Das, was im Internet passiert, ist Demonstration einer politischen Ordnung. Es folgt dem Impetus der Kommunikation, also des Sprechens und Verhandelns. Gleichwohl wird es der Ökonomie untergeordnet. Kommunikation wird zum Spektakel, wird zur Ware. Das Internet und seine Techniken der offenen Rede, des Austauschs, der Teilhabe sind also auch der Logik einer aktuellen Kulturindustrie geschuldet, in der es durchaus notwendig ist, so Paolo Virno, Zitat, dem Informellen, dem nicht geplanten, dem plötzlichen sich einstellen aus Unvorhergesehenem, der kommunikativen und schöpferischen Improvisation einen gewissen Raum zu überlassen. Nicht um die menschliche Kreativität zu fördern, wohlverstanden, sondern um eine zufriedenstellende Produktivität der Firma zu erreichen. Dafür würden die meisten der Berufe sprechen, die im Zusammenhang mit dem Internet bekannt geworden sind. Die Jobs des Graphic Designers, des Software Developers, des Creator and Director, des Writer, des Artist und so weiter, die ihre Erfahrungen mit dem neuen Medium zumeist als ein großes Ereignis beschwören. Zum anderen entsprechen viele der Aktivitäten der User genau dieser kommunikativen Performance. In dieser einen Lesart bildet das Internet also ein kooperatives Medium aus, einen virtuosen Kommunikationsraum, der eben Vorbild für postfordistische Ökonomieprogramme sein kann. Andererseits vermag das Medium der Kommunikation, das Medium der Sprache, das Medium der Schrift, einen jeden, der sich im Netz bewegt, nur aufgrund seines beliebigen Sprechvermögens in die Lage zu versetzen, teilzunehmen am öffentlichen Intellekt, den das Netz selber ausbildet. Ein Intellekt, der viel universeller ist, beispielsweise als der Hegelsche Geist des Staates oder aber auch die Logik des Marktes. Also Staat, Markt und eben der öffentliche Intellekt des Netzes. Das wären so für mich so Konfrontationsfiguren. Das Internet ist in der Lage, neue Umwelten bzw. neue diskursive Landschaften zu schaffen, die einzig über das Universelle sprechen, über die konkrete Aneignung und Neuformulierung von Wissen und Können sich definieren. Und wie Sie gesehen haben, ist genau diese, wenn man so will, fundamentale Qualität des Netzes, eine solche diskursive Landschaft auszubilden, ja bereits in diesen frühen Netzprojekten herausgearbeitet worden. So, die zweite stabile Eigenschaft, das Teilen. Die vielleicht neben der Kommunikation wichtigste Erfahrung, die mit dem Netz möglich ist, ist die der Teilung des Teilens. Das Medium an sich, könnte man sagen, ist auf Teilen angelegt. Das deutsche Wort Teilen umschließt zwei völlig konträre Bedeutungen, die jedoch strikt aufeinander verweisen. Für ein Verständnis der Datenstruktur als numerische und als übertragene ist dies von Vorteil. Aber auch für das Wissen um die großen Veränderungen im sozialen und politischen Gefüge der Gegenwart. Das Lateinische, Englische und Französische sollen zunächst die Unterschiede herausarbeiten helfen. Teilen meint zweierlei. Einmal dividere, diviser, divide, zum anderen participere, partager, share. Das Digitale ist das Ergebnis einer Operation der Teilung eines körperlich oder medialen Ganzen in die numerischen Werte 0 und 1. Diese Aufteilung und Trennung in zweiwertige Partikel, Bits, ermöglicht die Erzeugung dessen, was man nennen könnte, was ich nennen will, einer numerischen Materie. Also Materie, man könnte auch sagen einer numerischen Natur, die gemäß ihrem Status als, im Sinne Flussers, technosymbolisches Äquivalent alle anderen Körper, Bild, Ton, Schriftmaterien aufnehmen und also vergleichbar und konvertierbar machen kann. Das kennen Sie alle, das ist bekannt. Dieses Teilen als Partialisieren, als Digitalisieren dominiert und überformt auch die Anwesenheit eines Users im Netz. Seine Verwendung oder auch Konsumtion von dem, was man Social Software nennt. Er muss sich, dieser User, diese Userin, um teilnehmen zu können, in ein geteilt werden einlassen, sei es, indem ein Profil mit Teilmengen seiner Persönlichkeit, wie in Dating Machines, erstellt wird, sei es, dass er in einem Chatroom nur als textuell schriftliche, also semiotisch partialisierte Person aktiv sein kann, sei es, dass er als Avatar vielleicht bunt und exzessiv ein Auftreten haben kann, doch eben nur als Erscheinung und Animation einer rein bildlichen Figur. Dennoch ist dieses Partialisieren die Voraussetzung dafür, dass der User partizipieren kann, dass er sich anderen mitteilen, mit ihnen eine Gemeinsamkeit teilen kann, dass er sich ihnen assoziieren und teilnehmen kann an einer Gemeinschaft. Also, kurze Formel, ohne Division keine Assoziation, ohne Partialisierung keine Partizipation. Man kann diese doppelgesichtige Teilung auch als sozialer Effekt eines technoimaginären Gegenwillens zur Individualisierung begreifen. Also als Relativieren des Individre, des Ungeteiltseins, als temporären Verzicht auf den Selbstzwang zur Standardisierung der eigenen Existenz zugunsten einer multiplen Identität. Ja, ich komme zum Schluss. Das Internet ist also eine mächtige Kultur des Teilens, eine Kultur des sich Partialisierens in körperlicher, in ästhetischer und semiotischer Weise und des Partizipierens in unterschiedlichen Formen. Vom einfachen Nehmen und Geben in File-Sharing, Peer-to-Peer-Systemen, vom Lesen in Blogs und Anschauen von Pornoseiten bis zum intensiven und möglicherweise hochspezialisierten Austausch in Mailinglisten oder aber auch Flickre, und in Parallelwelten wie etwa Second Life. Ich wollte Ihnen diese beiden Setzungen ja auch ein bisschen ausführen, vor allem an Poisoned, wie Sie wissen, Peer-to-Peer-System oder etwa an Second Life oder etwa an Google Earth oder etwa an Love.at. Das alles wären sozusagen aktuelle, wie Sie ja wissen, Web 2.0-Anwendungen, Applikationen, die aber meines Erachtens tatsächlich bereits von der frühen Netzkunst in ihren Qualitäten sozusagen in einem gewissen Sinne konzeptuell bereits definiert worden sind, also quasi vorweggenommen worden sind und die heute im Sinne einer, könnte man sagen, alltagspopulären Ästhetisierung sozusagen, im Sinne einer Ästhetisierung des Alltagsgebrauchs im Umgang mit dem Medium Internet für alle zugänglich sind, beziehungsweise alle wenden sie an. Das heißt, diese frühen, letzter Satz, diese frühen Künstlerinnen, Künstler der Telekommunikationsszene waren weniger jetzt von ihren Umsetzungen her, also weniger vom telekommunikativen Projekt her, wie ich finde, relevant, als von ihrer eigenen Figur in diesem Prozess, nämlich insofern, als sie tatsächlich so etwas definiert haben, wie den User auch des 21. Jahrhunderts. Dafür gebührt ihnen unser Dank.